Hallo und herzlich willkommen zum Bildungsbooster Podcast, der Podcast für mehr Chancengleichheit. Ihre Karriere begann nicht irgendwo an der Spitze, sondern ganz praktisch als Personaldisponentin in Kassel. Von dort ging es Schritt für Schritt weiter, über Führungsrollen bis an die Unternehmensspitze. Heute ist sie Präsidentin des Verwaltungsrates von Persona Service und verantwortet gemeinsam mit ihrem Managementteam das operative Geschäft in Deutschland. Sie bringt eine Perspektive mit, die wir hier im Bildungsbooster lieben. Nah an den Menschen, nah an der Organisation und mit einem klaren Blick auf Verantwortung. Mit Persona beschäftigt sie sich nicht nur mit der Arbeitswelt und Fachkräften, sondern auch mit der Frage, welche Verantwortung Unternehmen für Chancengleichheit übernehmen können und was passiert, wenn Arbeitgebende Bildung nicht nur als gemeinschaftliches und gesellschaftliches Thema betrachten, sondern als echte Zukunftsinvestition. Heute sprechen wir darüber, warum Bildung weit vor dem ersten Arbeitstag beginnt, welche Rolle Unternehmen dabei spielen können und warum gute Absichten alleine noch keine Veränderung erzeugen. Herzlich willkommen, Melanie Vinci. Melanie, wann hast du zum ersten Mal ganz konkret gesehen, dass Bildungschancen nicht für alle gleich sind? Und was hat das bei dir ausgelöst?
Ich habe es als erstes vor allen Dingen gespürt, weil ich ja selbst Kind einer arbeitenden Familie bin, einer Arbeiterfamilie, keiner Akademikerfamilie. Und dann hast du einfach zu allen akademischen Wegen einen viel schwereren Zugang, weil sehr viele Dinge nicht sehr einfach zugänglich sind. Und ich habe das große Glück, aber trotzdem aus einer sehr bildungsaffinen Familie zu kommen, weil das mein Opa einfach sehr geprägt hat. Aber im Grunde auch die Motivation für diesen Beruf, den ich jetzt seit über 25 Jahren machen darf, ist, dass ich es Tag für Tag sehe an den Lebensläufen unserer Mitarbeitenden, wo Kandidaten kommen, die einfach unsichtbar sind, weil ihnen nicht bewusst ist, was sie eigentlich für ein Potenzial haben, was wir daraus entwickeln könnten und auch keine Ahnung hätten, wie sie es eigentlich entwickeln. Und das ist immer Menschen braucht, die das irgendwie sehen und übernimmt sie, wie sie es eben oft nicht. Also ich würde sagen, in der eigenen Vita erlebt sehr früh, begriffen sehr spät, bewusst das erste Mal, dass ich dachte, da gibt es einen Unterschied, als ich diesen Beruf angefangen habe.
Was treibt dich ganz persönlich an, Melanie, dich über das klassische Business hinaus, und da kommen wir ja gleich auch noch dazu, was dein klassisches Business ist, dich wirklich für, und das ist ja auch der Untertitel bei uns im Podcast, dich für mehr Chancengleichheit einzusetzen?
Ja, es stieß fast so ein bisschen an, dass an den Einstieg eben wir machen beruflich jeden Tag Menschen sichtbar. Ich erlebe jeden Tag, also wir haben auch super High Potentials und tolle CVs und alles super, aber ich erlebe jeden Tag, dass Menschen mit Talent vor unseren Teams sitzen und keine Ahnung haben, wie sie mehr aus sich rausholen. Und dass all diese Dinge, die für uns so selbstverständlich sind, für sie und ihre Kinder nicht selbstverständlich sind. Ich gebe mal ein ganz konkretes Beispiel. Wir haben in meinem Wohnort eine ganz tolle Organisation, die sich auch um Jugendliche kümmert. Und in der Corona-Zeit haben wir in den ersten Monaten angefangen, überall Laptops zu sammeln, weil Homeschooling ist eine schöne Fantasie für Kids, die ganz normal Zugang zu Hause zu ihren Laptops haben. Aber es ist ganz schwierig für Kinder, die das nicht haben. Und wenn wir so in unserem Unternehmen gucken, wir beschäftigen Menschen aus über 130 Nationen jeder sozialen Herkunft und der Zugang zu Bildung hängt extrem an der sozialen Herkunft nach wie vor in einem Land, in dem das nicht mehr so sein dürfte. Wir sind da wirklich auch im Europavergleich ganz, ganz und gar nicht weit vorn. Und das beginnt bei dem Bewusstsein dafür, dass es eben nicht einfach damit getan ist, dass wir schulische Bildung irgendwie ermöglichen staatlich, sondern dass es ganz, ja, dass es einfach darüber hinausgeht und dass es nicht nur ein Eltern-Kind-Thema ist, sondern ein gesellschaftliches Thema. Das treibt mich schon um.
Wo siehst du, Melanie, die größten blinden Flecken? Also jetzt insbesondere auch aus der Unternehmensperspektive, auch aus deiner Rolle heraus bei Persona. Was denkst du, ist so der größte blinde Fleck, wenn Unternehmen auf das Thema Bildung schauen?
Nach wie vor glaube ich, dass also alle reden von Skills und alle reden von Fachkräftemangel und all den Herausforderungen und gleichzeitig sortieren wir Menschen tausendfach aus, weil der CV, der Lebenslauf nicht das hergibt, was wir vermeintlich da gern sehen wollen. Und wenn ich das mal deutlich mache, wir sprechen jedes Jahr 150.000 Kandidaten persönlich. Und wenn ich die Quote anlegen würde, wie viel davon wir aufgrund des Lebenslaufes vielleicht nicht genommen hätten, dann wäre die aber ganz weit oben, weil es im Grunde nie zu dem passt, was uns ein Kunde vorher beschrieben hat. Wenn wir danach suchen würden, das geht nicht. Und deswegen lernen wir sie auch kennen. Und ich erlebe schon, dass die Anforderung beginnt bei Azubi-Suche, wo man denkt, ja, also wo legen wir den Deckel noch hin, was jemand noch können soll und schon mitbringen soll, bevor wir sagen, wir haben einen Ausbildungsauftrag, daraus ergibt sich doch auch ein Lehrauftrag, daraus ergibt sich auch ein anteiliger Erziehungsauftrag beim Erwachsenwerden. Mein Eindruck ist, dass wir noch zu sehr denken, wir haben ein Problem und jetzt würden wir gerne den oder die Mitarbeitenden finden und bekommen, die das Problem löst und die Bereitschaft, sagen wir sehen ein Talent. Und woran sieht man eigentlich ein Talent? Ich kann das schon auch gut nachvollziehen. Also bei uns ist es unser Beruf, Talente zu entdecken. Natürlich haben wir eine andere Zeit, das zu tun. Also ganz klar, Unternehmen, die Teile produzieren oder andere Sachen herstellen, die haben nicht ihren Fokus darauf, sich genau darum zu kümmern. Vielleicht auch nicht immer die Zeit dazu. Ich kann das gut nachvollziehen. Aber ich glaube, Kernproblem, und das meine ich schon, oder größter blinder Fleck, wir müssen weg von der reinen Betrachtung auf CVs und Qualifikationen und das, was im Papier steht, hin zu Fähigkeiten, Entwicklungspotenzialen und wie entdeckt man die und wie macht man die leicht zugänglich und wie entwickelt man die weiter. Das, ja, davon bin ich überzeugt.
Genau. Darf ich dich fragen, wie ihr das macht? Also es wäre sicher spannend auch zu hören, weil ich meine natürlich, häufig schaue ich, wenn ich auch Lebensläufe bekomme, ich schaue als erstes von unten nach oben, als erstes mal auf den Abschluss, auf die Abiturnote und schaue, was hat er daraus gemacht? Natürlich sieht man da drin nicht alles, aber wie macht ihr das? Also welcher CV rutscht dann doch weiter?
Ja, in der Tat, erstmal alle. Also ich, das ist, glaube ich, deswegen sage ich auch, das können auch Unternehmen, die eigentlich eine andere Aufgabe haben mit ihrem Unternehmen, auch gar nicht in dieser Dimension machen. Aber wir haben also jedes Jahr so 360.000 Bewerbende. Und jede Bewerbung wird innerhalb von 100 Minuten erst kontaktiert. Damit geht es schon los. Also und es ist ein Kontakt. Wir haben KollegInnen aus unserem EU-Recruiting, die bis zu 10 verschiedene Sprachen im gesamten Team sprechen. Also so, dass wir das eben auch auf jedem Sprachlevel tun können. Wir führen dann aus diesen 360.000 Kontakten ungefähr 150.000 persönliche Vorstellungsgespräche nochmal in den Niederlassungen. Und wenn du gerade Mitarbeitende mit Sprachbarriere hast, die ja häufig auch zu unserem Bildungssystem weniger Zugang haben, weil wir das ehrlicherweise auch nicht ganz so gut machen, glaube ich. Also da haben wir nicht so gute Gesamtsysteme im Land. Da ist eine Mutmaßung, ob jemand was kann, lange bevor der Mensch die erste Möglichkeit hatte, darüber zu reden, was er eigentlich kann. Und nur weil er nicht gut ausdrücken kann, was er kann, heißt das auch nicht, dass er es nicht wirklich gut kann. Und das sind einfach schon ganz andere Arten von Vorstellungsgesprächen. Da sagt man nicht, sagen Sie mir mal strukturiert, was Sie in den letzten 3 Jahren gemacht haben, sondern sagt mal, erzähl mal, wo bist du denn da morgens hingegangen? Was waren das für eine Maschine? Was habt ihr da gemacht? Also wenn ich das mal, und dieses so, und daneben in dem Büro haben wir Kolleginnen, die sprechen die Freelancer für die IT-Projekte, die wir staffen. Natürlich führen die andere Arten von Bewerbungsgesprächen und von Kennenlerngesprächen. Und im Grunde ist die Haltung sicherlich auch, weil es unser Beruf ist, Menschen in Arbeit zu bringen und Arbeit zu organisieren. Aber die Grundhaltung, die dahinter steht, ist, glaube ich, wir wollen ihn wirklich kennenlernen, also wirklich ernsthaft kennenlernen. Und wenn wir intern sprechen, sagen wir immer, es ist für uns wie ein Date. Also jeder Kandidat ist ein Date und wir wollen gern, dass er oder sie uns datet, nicht andersrum. Und wenn wir das wirklich ernst wollen, dann dürfen wir uns anpassen an die Möglichkeiten, die jemand hat. Ich glaube, dass wir wirklich dazu neigen, aus fehlender, nicht guter Sprache oder anderen Gründen oder vermeintlich nicht guten CVs irgendwie Ableitungen und Bewertungen zu treffen, die nicht immer gerecht werden dem, was dieser Mensch wirklich kann oder können könnte, wenn wir uns denn nur bemühen würden, dass er das kann.
Das heißt, Bildung auf dem Papier ist erstmal legal. Ihr kümmert euch drum.
Ja. Und das heißt nicht, dass es immer alles geht. Nicht falsch, ist nicht Romantik. Natürlich geht nicht immer alles. Das ist total klar. Es geht nicht. Aber es geht eben viel mehr, als wir denken.
Wenn du mit anderen UnternehmerInnen sprichst, Melanie, Was beobachtest du da auch zum Thema Bildung? Weil das, was bei mir jetzt da gerade durchkommt und du erzählst, das ist ja sozusagen maximalste Verantwortung auch zu übernehmen, ja, als Unternehmen selber. Wie kriegen andere Unternehmen das gegebenenfalls auch hin, die sich tatsächlich damit sehr, sehr schwer tun und diese Verantwortung gefühlt auch im Unternehmenskontext, ich beobachte das in meinen Themen auch, die das wirklich ein Stück weit als Sozialthema auch beschreiben, aber gar nicht so sehr als wirtschaftliches Thema. Was begegnest du denen? Welche Verantwortung müssen UnternehmerInnen da jetzt aus deiner Sicht mehr übernehmen?
Also ich glaube, dass es sich in einer Art etwas anfängt zu verändern, noch nicht im Verhalten, aber in der Erkenntnis, dass da was passieren muss. Das ist allerdings jetzt, glaube ich, aus etwas anderem getrieben, was wir nämlich alle spüren und auch die UnternehmerInnen immer mehr spüren. Die Berufe verändern sich halt dramatisch. Also allein durch Automatisierung und Digitalisierung wird es ja bestimmte Berufsbilder, und ich bin nicht dafür, dass es die gar nicht mehr geben wird, aber sie wird es so nicht mehr geben. Es steht vielleicht noch der gleiche Ausbildungsberuf drüber, aber die inhaltliche Aufgabe ist eine völlig andere. Und ich glaube schon, dass wir dadurch anfangen, ein Verständnis dafür zu kriegen, dass das eben nicht nur eine generelle soziale Verantwortung ist, sondern das hat hart wirtschaftlichen Nutzen. Wenn ich die Fachkompetenz nicht entwickle, wenn die fehlende Weiterbildung in dieser dynamischen Welt, und die wird vermutlich nicht undynamischer in den nächsten Jahren, wir verpassen Anschluss. Und Anschluss verpassen heißt Produktivität senken, heißt Führungskräfte verlieren den Zugang zu ihren Mitarbeitenden. Und das hat echte harte wirtschaftliche Folgen. Deswegen glaube ich, ein Grundsatz, und wir haben den vor ungefähr 2 Jahren bei uns auch im internen Bereich anders drüber geschrieben. Wir haben immer schon eine eigene Akademie, also schon, ich glaube, schon bevor ich im Unternehmen war, gibt es die für unsere Mitarbeitenden. Aber wir hatten Weiterbildung schon verstanden als Angebot. Heute verstehen wir sie als Anspruch. Und das formulieren wir auch zu unseren Mitarbeitenden. Da gibt es auch klare Entwicklungen.
Genau, und jetzt geht ihr ja sogar, also Weiterbildung für die Mitarbeiter ist ja das eine, jetzt geht ihr ja mit UBI Master sogar noch einen Schritt weiter. Ihr sagt nicht nur Weiterbildung für die Mitarbeiter als solches, sondern sogar Weiterbildung für die Kinder der Mitarbeiter.
Ja.
Welche Ziele verfolgt ihr denn damit?
Ja, also für uns UBI Master ehrlicherweise zu einer Zeit entdeckt, als wir dachten, das ist das, was wir brauchen, ohne dass wir vorher hätten beschreiben können, was wir brauchen. Warum? Wir haben über 10.000 Mitarbeitende aus 130 Nationen. Und ganz oft ist dieses Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie, das ist schon auch ein Thema, was man sich leisten können muss. Und wenn du hart 3-Schicht im Produktionsbetrieb arbeitest, vielleicht selbst deine schulische Ausbildung nicht in unserem Land gemacht hast, dann ist es einfach wahnsinnig schwer, deinen Kindern zu Hause den Bildungszugang zu ermöglichen, weil du auch gar nicht weißt, wonach du suchst. Und das meine ich, es ist in Deutschland immer noch ein Thema sozialer Herkunft, weil es nicht so ist, dass es kein Interesse gibt. Das merke ich auch in den Mitarbeitendengesprächen. Die wissen nicht, wie es einfach geht. Und wenn du nicht weißt, wonach du suchst, wie du anfangen sollst, ja, dann geht es eben nicht. Und mit UBI Master haben wir einfach eine Möglichkeit gefunden. Wir sind ja in ganz Deutschland unterwegs. Das heißt, ich kann auch nicht sagen, ich setze ein Programm auf hier in meinem Headquarter und alles ist prima, weil unsere Mitarbeitenden sind halt nicht an einem Ort, die sind überall. Und es ist einfach was, wo wir sagen konnten, wir können es allen zugänglich machen. Und es gilt tatsächlich für alle unsere Mitarbeitenden, auch die Mitarbeitenden eben im Kundenbetrieb. Es ist nicht nur unsere Mitarbeitenden in den Niederlassungen und den Zentraleinheiten, sondern alle 10.000 Mitarbeitenden haben diesen Zugang für ihre Kinder, einfach an Bildung zu kommen. Es ist mit dem Zugang nicht getan, das lernen wir auch, weil auch Zugang braucht Selbstvertrauen. Da gibt es schon auch noch bei uns To-Dos, die wir haben, aber es ist für uns einfach ein super Schritt, etwas echt konkret machen zu können.
Das ist super, weil ich habe sogar gesehen, ihr habt es in die Stellenanzeigen getan.
Ja.
Ja. Also Bildung wird damit also auch als Unternehmensverantwortung gesehen und auch offen kommuniziert. Ja. Und das finde ich wirklich toll.
Ja. Ja.
Wie nutzt ihr oder wie sieht die Umsetzung bei euch denn konkret aus? Also für die Mitarbeitenden, für die Familien. Wie macht ihr das? Wie stelle ich mir das vor?
Ja, es ist tatsächlich so, dass wir dieses Angebot eben für alle Mitarbeitenden haben und den Zugang und ein bisschen das, was Jana gesagt hat, es ist von Anfang an auch präsent. Also wir haben es in den Einstellungsunterlagen, wir haben es in den Stellenanzeigen jetzt auch schon platziert, um einfach sehr früh zu sagen, es geht um mehr, als dass wir erwarten, dass du Arbeitsleistung mitbringst. Es geht auch darum, was du erwarten darfst hier und worum wir uns eben im Kontext kümmern können. Und ich glaube, Arbeitgebende können und dürfen sich auch nicht um alles kümmern. Da müssen wir schon auch realistische Grenzen ziehen. Aber wenn Weiterbildung und Bildung nicht eines unserer Themen ist, dann weiß ich gar nicht mehr, was unser Thema sein soll. Und was wir jetzt im Moment eben überlegen, ist, wie wir wirklich noch konkreter nicht nur den Zugang an sich stellen können und bereitstellen können, sondern wie schaffen wir es, dass unsere Mitarbeitenden das auch als Chance und Möglichkeit für ihre Kinder aktiv entdecken, weil das eben, das merken wir schon, wir kriegen Feedback von denen, die das nutzen und die sind happy und können es manchmal auch nicht glauben. Ich erlebe in Einzelgesprächen, dass Mitarbeiter sagen, ja wie, und das ist wirklich kostenlos, also dass da immer noch, also das wird noch gar nicht so richtig immer verstanden, dass es wirklich auch so gemeint ist, dass man das tatsächlich tun kann. Da sind wir noch ein bisschen unterwegs und ansonsten haben unsere Niederlassungen das in ihren Arbeitsvertragsgesprächen, wenn sie Mitarbeitenden einstellen, dann ist das einfach ein fester Punkt, das von Anfang an zur Verfügung zu stellen, so niederschwellig wie möglich diesen Zugang eben zu ermöglichen.
Das sehen wir durchaus auch in anderen Unternehmen, dass man erstmal den Zugang, also der Zugang ist da, aber es ist es, die Familien verstehen es gar nicht. Also ich habe das immer mal wieder da, also ganz früher, also mittlerweile sind wir ein großes Unternehmen, aber ich kann mich erinnern, am Anfang war ich auch im Support und habe da mitgehört, was da reinkam. Und ich kann mich an eine Episode erinnern, da hat mal eine Schülerin angerufen oder eine sehr junge, ja, ich weiß nicht, wie alt sie war, vielleicht 10. Klasse oder so. Und die hat dann gesagt, ja, meine Mama, die hat mir das hier aus dem Krankenhaus mitgebracht. Und mein Bruder ist aber in der 6. Klasse, darf ich den jetzt auch anmelden? Ja, und es ist so, wir müssen es gemeinsam schaffen, dass wir auf dem Küchentisch landen, weil ja, vielleicht ist es manchmal, dass die Mama das gar nicht übersetzen kann. Und selbst wenn ihr als Unternehmen das übersetzt, das Kind sieht es dann und sagt, boah, Mensch, das kann mir in der Schule helfen. Dürfen meine zwei anderen Geschwister das auch noch verwenden? Und das sind so Momente für mich, wo ich sage, ja, wir schaffen das gemeinsam. Und das geht aber nur gemeinsam mit den Unternehmen, um auch die Kanäle zu finden.
Ja. Absolut. Also wenn ich darf, würde ich ganz kurz einmal einen Einblick geben. Ich habe vor wenigen Wochen, hier über mir hängt noch der Hut, mit 52 mein erstes Studium abgeschlossen, mein Masterstudium im Executive Management Bereich. Warum erzähle ich das nicht? Weil es so wunderbar ist, dass ich ein Studium habe, aber ich habe kein Abi, ich habe kein Vorstudium. Für mich, ich komme aus einer Familie, in der Arbeit Geld verdienen. Also das waren meine Themen. Ich bin auch weit weg von Selbstverwirklichung und Auslandsjahr und alles, was man so Schönes machen kann mit 19, weil ich habe eine eigene Wohnung. Also ich musste einfach mein Leben bestreiten. Und alles, und ich bin immer total sehnsuchtsvoll an unserem Uni-Gelände in meiner Heimatstadt vorbeigegangen. Und das ist ein wunderschönes Gelände. Und habe immer gedacht, einmal in diesen Backsteinmauern sitzen, einmal in der Bibliothek sich in Büchern versinken, einmal ein Tablett durch die Mensa tragen. Das waren meine Fantasien. Aber ich hätte keine Ahnung gehabt, wer kann mir dabei helfen? Wie muss man wissenschaftlich arbeiten? Was ist denn ein Alumni-Netzwerk? Ich habe das gar nicht gekannt. Und das meine ich mit, wir dürfen nicht glauben, dass nur weil das alles dasteht, dass das so einfach geht. Wenn das nicht deine Abendbrottische sind, wenn das nicht die Gespräche sind, die du am Küchentisch führst, dann weißt du gar nicht, wonach du suchen musst. Und du hast auch nicht das Selbstbewusstsein, damit umzugehen, weil Bildung und Selbstwert hängen schon auch eng miteinander zusammen. Und ja, und deswegen glaube ich genau das, was du sagst. Wir müssen an die Küchentische, wir müssen Gesprächsthema sein. Es muss einfach sein. Es darf nicht keine Hürden aufbauen. Es darf keine Ängste verursachen. Und es darf nicht zur Last werden. Ich höre jetzt auch gleich auf, aber alle kennen den Satz, wenn die Kinder in die Schule kommen, und ich habe keine Kinder, ich kann gut reden, ne? Aber wenn die Kinder in die Schule kommen, jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Ich finde das ganz furchtbar. Nein, der Ernst des Lebens beginnt, wenn wir irgendwann mit 90 auf der Intensivstation liegen und an irgendeinem Tropf hängen. Dann beginnt der Ernst des Lebens und vorher beginnt eine wunderbare Laufzeit Leben zu gestalten. Und diese Leichtigkeit ist es, glaube ich, die wir den Kindern, den Jugendlichen, aber auch den Eltern vermitteln dürfen, dass es keine Qual wird, zu lernen, sondern was ganz Wunderbares ist.
Ja, und was Einfaches ist und Niedrigschwelliges und ohne viel ja, ohne viel Druck dahinter und auch ohne, dass die Eltern gleich wieder dahinter stehen und sagen, machst du das auch alles so richtig? Also wir reden da häufig auch über selbstbestimmtes Lernen. Und selbstbestimmtes Lernen kann häufig auch erst passieren, wenn der Zugang da ist. Und wenn das Umfeld, manchmal ist das Umfeld, wie du sagst, einfach nicht da. Aber wenn ich dann den Zugang habe und ein Stück weit aus mir herausgehe, kann ich auch selbstbestimmt lernen. Und das ist toll.
So gut.
Jetzt sprechen wir schon sehr intensiv über die Nutzung auch bei euch von UbiMaster, aber gab es auf dem Weg dahin, weil wir wollen ja die Leute, die hier zuhören, wir wollen die ja nicht zum Labern animieren, was wir jetzt machen, sondern wir wollen sie ja aktivieren, was zu tun, auf die Straße zu bringen, das ist uns ja ganz besonders wichtig. Was sind so Hürden oder auch Learnings auf dem Weg zur Implementation, so heißt, also, oder Implementierung, ne, also Einführung? Was sind so Hürden, denen du die jetzt hier zuhören, schon direkt mal den Wind aus den Segeln nehmen kannst? Weil das ist ja das, was die meisten Menschen immer sofort haben, ne? Ich mache was und sofort habe ich 13 Dinge, die ich nicht tun kann. Ich weiß nicht, ob das typisch deutsch ist, aber bei uns ist das nun mal so. Und ich beobachte das auch häufig. Also welche Hürden gibt es, die man auch wunderbar überspringen kann, ohne Hürdenspringerin zu sein?
Ich kann erstmal sagen, in der technischen Umsetzung gar keine, weil das mit UbiMaster einfach lief. Also wirklich gar keine. Deswegen glaube ich, beginnt die Hürde viel weiter vorne. Mhm. Die Hürde ist, bin ich bereit, Geld auszugeben, wo ich den ROI nicht sofort im nächsten Quartal messen kann? Und weiß ich auch nicht. Aber da reichen ein paar Thesen und da würde ich alle UnternehmerInnen zu einladen. Also was wäre denn, wenn wir eine Prozentzahl X von Mitarbeitenden einfach länger behalten, weil sie in ihrem Arbeitsumfeld das Problem, sich zu zerreißen zwischen Schulausbildung und Kinderbetreuung und Arbeiten nicht haben. Was wäre denn, wenn wir eine Prozentzahl X damit erreichen würden, die deshalb ein Jahr länger im Unternehmen bleiben? Das sind ganz einfache Zahlen oder eine Stunde über Stunde mehr machen, weil sie den Druck nicht haben. Also all diese Dinge oder eben nicht dreimal in die Schule gerufen werden, weil die Mathe-Note wieder auf 5 ist. Und wenn man das mit einer ganz geringen prozentualen Anzahl nimmt, dann glaube ich, kommt man sehr schnell zur Erkenntnis, dass es sehr kurzfristig auch wirtschaftlich lohnend ist. Es ist kein Invest in nichts. Es ist nicht gewinnmindernd. Es kommt an anderer Stelle wieder rein. Du kannst es halt nur nicht links und rechts in der Excel-Tabelle vergleichen. Dann glaube ich tatsächlich, sich ein bisschen Gedanken zu machen vorher, bevor man in der Lösung schon denkt, erstmal zu sagen, was hätten wir denn, also wir machen bei uns ganz oft die Kopfstandtechnik, was müssten wir denn alles tun, damit wir in 5 Jahren alles verloren haben, was wir hätten und kein Mitarbeiter mehr was kann und alles ganz schrecklich wäre. Das haben wir jetzt in dem Fall nicht gemacht, aber es ist einfach eine super Hilfe, finde ich, dann zu sagen, was könnten wir denn tun, damit es anders wird und sich zu überlegen, was heißt es denn für ein Unternehmen, wenn wir Bildung nicht zum Anspruch erheben? Was heißt das dann ganz genau? Und ich bleibe da wirklich bei, ich finde es extrem auch aktuell und auch wir haben damit Herausforderungen. Es verändert sich brutal viel, ob wir das wollen oder nicht. Und ich will keine Sprüche klopfen von nur der Wandel ist stetig. Das meine ich damit alles nicht. Mhm. Aber es ist nun mal so, dass sich unsere Arbeits- und Lebensrealität dramatisch verändert Tag für Tag. Und das heißt, wir müssen die Dinge, die sich daraus ableiten in den Unternehmen, heißt auch, wir nehmen unseren Mitarbeitenden gewohnte Umgebungen weg, gewohnte Routinen weg. Alle Sachen verändern sich. Und Führungskräfte müssen in der Lage sein, diesen Wandel zu moderieren, das Verständnis zu erzeugen und das Einverständnis zu erzeugen. Alles das hat damit zu tun, dass wir die Bereitschaft erzeugen müssen, dass Menschen sich weiter bewegen und neue Handlungsspielräume öffnen in veränderten Umgebungen. Und wenn ich diese Grundmentalität von Lernen, Weiterbildung, nach vorne gehen, Neugestalten nicht präge, dann kostet die mich richtig hart Geld. Das ist nicht nur Romantik, das kostet Unternehmen richtig hart Geld. Und all diese kleinen Bausteine, ein UbiMaster, ein eigenes Weiterbildungsangebot, Lernzeit als Arbeitszeit zu erklären und nicht als etwas Zusätzliches, damit können Unternehmen einfach sichtbar machen, dass sie auch eine Erwartung formulieren. Und das tun wir auch ganz klar. Wir haben die Erwartung, dass unsere Mitarbeitenden bereit sind, sich anzupassen an die Veränderungen, das zu adaptieren und nach vorne neu zu gestalten. Und wer das nicht will, der passt bei uns einfach nicht. Also ich kann damit auch sehr selbstbewusst als Unternehmen einen Anspruch formulieren. Wer gerne stillbleiben möchte und es so machen möchte, wie wir es seit 30 Jahren gemacht haben, eingeladen ist, überall anders zu tun, bei uns nicht. Es geht nicht. Und das ist die Umkehrseite. Und deswegen, glaube ich, ist sie unternehmerisch einfach auch richtig. Also es kann der Finanzchef genauso gut entscheiden wie der HR-Verantwortliche. Und sie kommen vielleicht beide aus unterschiedlichen Motivlagen, aber sie haben eine gute Schnittmenge, was da rauskommt.
Und wenn die Schnittmenge funktioniert, dann ist es nämlich für die Mitarbeitenden und dann im weiteren Sinne, wenn wir es durchspielen, auch wieder für die Kinder der Mitarbeitenden ein super Ergebnis. Und genau da wollen wir ja auch hin. Also du hast das Thema mit den Gewohnheiten angesprochen. Ich habe mal gelernt, Gewohnheiten sind der härteste Klebstoff der Welt. Und ich glaube, wir müssen Ideen und Aktivitäten entwickeln, dass wir diesen Klebstoff auch lösen. Ne? Auch diese klassischen Gedankenmuster von CEOs, alles sofort in dem ROI auch rauszurechnen. Ne? Ich glaube, du hast uns jetzt eine Anleitung gegeben, wie man das auch anders machen kann. Könnte ja gut werden, wenn man es mal anders macht, ne?
Genau.
Wunderbar. Ich glaube, an der Stelle für den heutigen Tag haben wir eine ganz tolle Podcast-Aufnahme im Kasten. Liebe Jana, liebe Melanie, danke für deine Einblicke. Wir wollen da draußen wirklich ermutigen. Wir wollen da eine Bewegung auch mit starten. Ich glaube, wir haben jetzt hier wirklich krasses Handwerkszeug, wie man es auch in einem richtig großen Laden mit über 10.000 Menschen aus 130 Nationen umgesetzt bekommt. Und das hat mich heute, liebe Melanie, sehr begeistert. Vielen Dank dafür.
Sehr, sehr gerne und ganz herzlichen Dank für die Einladung und auch für das Format. Ich glaube, ihr macht damit was ganz, ganz Wichtiges, weil wir brauchen ja gute Meinung in unserem Land und Meinungsbildung. Da steckt ein Wort drin, das ist nicht nur Meinung. Es ist auch die Fähigkeit, sie sich bilden zu können. Und dafür, ja, dürfen wir alle was beitragen, haben wir alle was von.
Vielen Dank, Melanie. Deshalb gibt es den Bildungsbooster.
Ja, danke.
Deswegen gibt es den Bildungsbooster-Podcast. Ja, genau. Und hier der Bildungsbooster-Umsetzungshack des Monats. Melanie hat heute etwas gesagt, das hängen geblieben ist. Viele Menschen werden aussortiert, bevor sie überhaupt wirklich kennengelernt werden. Und deshalb kommt hier unser Hack. Sucht euch in den nächsten 4 Wochen genau eine Situation raus, in der ihr normalerweise Menschen nach Papier bewertet. Nach Noten, nach Lebenslauf, nach Abschlüssen. Und stellt euch bewusst eine einzige zusätzliche Frage. Was sehe ich hier gerade vielleicht noch nicht? Denn Bildung, Talent und Potenzial zeigen sich nicht immer auf dem Papier. Manchmal braucht es einfach jemanden, der bereit ist, genauer hinzuschauen. Und vielleicht beginnt Chancengleichheit genau dort. Nicht nur zuhören, auch machen. Wenn dich das Thema triggert, dann bring es in dein Unternehmen. In dein Umfeld, in dein Handeln. Denn Bildung für alle passiert nicht von allein. Bildungsbooster, der Podcast für mehr Chancengleichheit, ab sofort jeden ersten Dienstag im Monat